Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Wir lesen ein Wort Gottes aus dem Lukas-Evangelium, im Kapitel 16, und zwar die Verse 19 bis 31. Da war ein reicher Mann, der auffällig teure Kleidung trug und jeden Tag seinen Luxus genoss. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwür. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Dort erhielt er einen Ehrenplatz direkt neben ihm. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle oder im Hades wieder zu sich kam und voller Qual litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich leide in der Glut dieser Flammen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denke daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Dafür wird er jetzt getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, war der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte: Sie haben die Worte von Mose und den Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagt der Vater Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Da segne sein Wort an uns.
Amen.
Ein Gleichnis, was uns eigentlich allen bekannt ist, was auch in den Kinderstunden gelehrt wird. Wir wollen uns ein paar Gedanken machen über dieses Gleichnis unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kapitel werden uns zwei Menschentypen vorgestellt, die wir auch heute bestimmt noch kennen, die in unsere moderne Zeit passen. Beginnen wir mit dem Reichen. Er lebte in seiner eigenen Welt. Er hatte alles, was er benötigte. Und er hatte alles im Überfluss. Er genoss das Leben in vollen Zügen. Nach der Devise: Genieße alles, was dir heute geboten wird, denn wenn du morgen tot bist, hast du alles verpasst. Er war vielleicht nicht ganz gottlos, aber er baute sich seine eigene Religion zusammen und er baute sich da selbst mit hinein. Ich denke, dieser Gedanke lebt auch heute noch in vielen modernen Menschen. Er genoss das Leben in vollen Zügen mit allen Möglichkeiten, die ihm angeboten wurden. Nach der Devise, Geld spielt keine Rolle, konnte er sich alles leisten. Er war wahrscheinlich ein Partylöwe. Er lebte nach der neuesten Mode, er zog von einer Party zur anderen und richtete wahrscheinlich auch selber welche aus. Ich denke, dieser Lebensstil ist auch heute noch sehr aktuell. Wenige Verse vorher lesen wir von einem anderen Menschen, der erst spät erkannte, dass der irdische Reichtum endlich ist. Dieser Mann kehrte zurück zu seinem Vater und er fand rechtzeitig den Weg in das Vaterhaus. Dieser reiche Mann, von dem wir gelesen haben, hatte keine Möglichkeit, umzutun. Heinrich Grunbauer, der für sein Alter gut vorgesorgt hatte. Er hatte diesen Gott nicht eingeplant. Es wird auch noch von einem anderen Menschen berichtet, der ganz anders lebte. Dieser Mensch war krank, unbeweglich, gelähmt. Er war auf die Hilfe anderer angewiesen. Die Bezeichnung Geschwüre bedeutet damals, die schlimmste Krankheit zu vergleichen mit Lepra oder einer sonst ansteckenden, abscheulichen Krankheit. Nach dem Gesetz waren diese Menschen verflucht und mussten aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen werden. Der Unterschied zu dem reichen Mann war, dass der Arme einen Namen hatte. Er heißt Lazarus. Lazarus heißt, Gott ist Hilfe. Und es war auch wirklich so. Die einzige Hilfe, die dieser Mann zu erwarten hatte, war Gott. Denken wir an diesen Mann am Deich von Bethesda, der 38 Jahre auf Hilfe von Menschen wartete und er erhielt sie dann, als er dann mit dem Sohn Gottes zusammenkam. Der von Menschen vergessen wird, den vergisst Gott nicht. Wer in den Augen der Menschen nichts wert ist, ist in den Augen Gottes etwas wert. Wir sind Geliebte des Vaters. Diese zwei völlig unterschiedlichen Menschentypen lebten in ihrem natürlichen Lebensbereich in einem relativ kurzen Abstand voneinander. Aber geistig gesehen lebten sie in einer riesigen Entfernung. Und dazu kam dann noch der Hunger. Der Reiche wusste nicht, was Hunger war. Wie in der heutigen Zeit. Wir wissen nichts, was Hunger ist. Aber es gibt heute einen anderen Hunger. Einen Hunger nach Geborgenheit, nach Fürsorge, nach Liebe, nach Barmherzigkeit. Der Arme wusste mit dem Wort Hunger etwas anzufangen. Dieser Hunger war von früh bis abends sein Nebenbegleiter. Da wurden auch die Küchenabfälle nicht verschmäht. Bei den verarmten Menschen in dem Gleichnis vorher lesen wir, dass da dieses Schweinefutter war, dass er sich täglich auch kämpfen musste gegenüber den Schweinen. Von diesem Kampf wusste dieser Reiche nichts. Es muss eine Wohltat gewesen sein für diesen armen Lazarus, wenn die Hunde seine Wunden und seine Geschwüre leckten, also die verachteten Tiere in der damaligen Zeit, die für die Armen und für die Elenden da waren. Wie bei jedem Menschen kommt eines Tages mal der Tod. Es kommt die Stunde des Sterbens. Dieser arme Lazarus starb. Es war eine Erleichterung für ihn, von der Mühsal der Erde und von unbarmherzigen, lieblosen Menschen erlöst zu werden. Er wurde nach der damaligen Auffassung der Juden von den Engeln zu Abraham gebracht. Es war die größte Freude und die Hoffnung eines Juden, bei diesem verehrten Stammvater Abraham einmal in der Ewigkeit zu sein und in ihm geboren zu sein. Und ihm wurde auch ein Ehrenplatz in der Nähe Abrahams zuteil. Unser Herr gebraucht dieses Bild, um die Ruhe und die Geborgenheit in der Ewigkeit seinen Zuhörern deutlich zu machen. Wir haben ja jetzt im Matthäus-Evangelium gelesen, dass wir einmal mit den Patriarchen der Bibel an einem Tisch sitzen werden, bei diesem großen Hochzeitsmahl des Lammes mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde. die Probleme, die Entbehrungen und die Mühsal unserer Zeit werden dann eines Tages vergessen werden. Auch der Reiche starb, er wurde begraben. Kurz und knapp und Aufsehen namenlos. Welch ein Unterschied wurde es hier gezeigt, was nach dem Sterben geschieht. Unsere heutige Zeit, wollen die Menschen wissen, was geschieht nach dem Sterben. Die Frage ist immer noch aktuell. Hier wird ein Beispiel gezeigt, was nach dem Sterben geschieht. Für den einen armen Lazarus war es der größte Trost, der größte Trost und die Freude, in dem Schoß Abrahams zu liegen. Für den anderen war dieses kalte, feuchte Grab, von dem man sich gern abwendet. Unser Herr Jesus erklärt uns hier nicht diesen Aufenthaltsort, diesen Hades, diese Gehenna, auf den die unerlösten Menschen bis zum Weltgericht warten müssen. Er gebraucht die Bezeichnung Hades oder Hölle. Er gebraucht einen Platz, der für Satan da ist und seine Helfer, aber auch für alle Menschen, die das Werk unseres Heilandes am Kreuz von Golgatha mit Füßen treten und dieses Werk verachten. Welch ein schrecklicher Gedanke tut sich hier auf. Es wird hier das Wort Qualen gebraucht. Diese Qualen sind bestimmt die Vorwürfe, die sich jeder da einmal machen wird, da diese Herrlichkeit bei Gott verpasst hat. Und zwar ewig. Ein Gedanke, mit dem sich eigentlich nicht nur junge Menschen befassen dürfen, sondern dafür alle gilt. Das Angebot der Liebe und Gnade Gottes bitte ernst zu nehmen und nicht zu verpassen. Diese Qualen, die werden verstärkt durch den Blick in die Herrlichkeit, wo man die Erlösten sitzen sieht, die ein Leben lang verlacht, verhöhnt, verspottet wurden, weil sie an das Erlösungswerk unseres Heilandes, Jesus Christus, geglaubt haben. Nach diesem Gleichnis, was unser Herr Jesus uns erzählt, kann man von der Hölle und von den Hades in die Ewigkeit, in den Himmel schauen. Von diesem Blick wird berichtet, dass er eine Einbahnstraße ist. Von dem Himmel kann man nicht in die Hölle schauen. Von der Macht Satans erlöste Menschen brauchen sich keine Gedanken mehr zu machen von der Gottesferne. Sie leben in der Nähe unseres Herrn Jesus. Es wird berichtet, dass er Abraham in der Ferne sah und er erkannte auch Lazarus. Hat er Lazarus in seinem Leben jemals gesehen? Hat er ihn irgendwo wahrgenommen? Er erkannte Lazarus. Er war ein Leben lang für ihn unsichtbar und jetzt sah er ihn in der Ferne. Für das Reich, für Kinder Gottes, ist das Reich Gottes nahe und greifbar. Für den einen, der die Gnadengabe Gottes ausschlägt, rückt dieses Reich Gottes in eine unnahbare Ferne. Unser Herr Jesus berichtet weiter, dass der ehemals reiche und barmherzige Mann mit Abraham spricht. Und es bezeichnet, Abraham hört zu. Und Abraham antwortet darauf. Er bittet um wenige Tropfen Wasser, um seine Qualen zu lindern. Und dabei soll gerade dieser verachtete Lazarus ihm helfen. Er soll der Wasserträger sein. Jetzt erinnert er sich, da war doch noch einer, Lazarus. Vielleicht hat dieser Reiche, diesem Lazarus, früher sein Wasser verwehrt, das ihm Jetzt quält es ihn, weil er keine Erquittung hatte und weil er litt, weil er zurückdachte an die Fülle, die er damals hatte. Damals ging es um die Abfälle, die ein Lazarus verwehrt wurden. Und jetzt spricht Abraham, er spricht Abraham mit Vater an. Er weiß etwas von ihm, von dem Trost und einer Erquickung und von dieser Vaterrolle, die er gern haben möchte. Es ist ein Hohn, die Bezeichnung Vater zu verwenden. Vielleicht wusste er früher gar nicht, was ein Vater war, wie ein Vater handelt und was ein Vater im Leben ausmacht. Es gibt auch in unserer Zeit heute Menschen, die etwas von Gott wissen, von dem Schöpfergott vielleicht, vielleicht auch von dem Rachegott, aber wissen sie auch etwas von dem Vater, von dem Vater der Liebe. Der Jünger Philippus fordert unseren Herrn Jesus einmal auf: Herr, zeig uns den Vater. Und der Herr Jesus antwortet ihm: Wer mich sieht, sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch um der Werke willen. Unser Herr Jesus hatte eine ganz andere Vorstellung von dem Vater als wir heute. Das Wort Vater war für ihn kein Ausdruck einer Einmaligkeit im Leben, wie es bei dem reichen Mann war, sondern eine immerwährende Bezeichnung, eine ewige Gemeinschaft mit dem Vater. Es ist bezeichnend, dass bei Unterhaltung mit ungläubigen Menschen sehr oft das Thema auf Gott kommt, auf die Religion kommt. Menschen haben Fragen, sie suchen Antwort, sie suchen auch Antwort bei Kindern Gottes. Die Frage ist, bekommen Sie eine Antwort? Abraham spricht diesen reichen Mann an mit mein Kind. Und was jetzt gesprochen wird, muss eigentlich furchtbar sein, wenn es um Ruhm, um Ehre, um Auszeichnung, um Medaillen, um Titel und um Reichtum geht, die der Mensch zu Lebzeiten erhalten hat. Denken wir einmal daran, ob es gut ist, für einen Menschen auf der Erde viel gelobt zu werden, viel ausgezeichnet und viel gerühmt zu werden. Könnte der Gott nicht eines Tages mal sagen, du hast deinen Lob und deine Ehre schon verbraucht? Ich habe nichts mehr für dich. Lazarus hatte nur das Schlechteste der Welt gehabt. Und jetzt stand für ihn ein ewiger Lob bereit. Ein harter Gedanke, auch wieder. Wenn wir in einer Zeit leben, wo die Menschen so nach Ehre gieren, wo sie in jeder Gelegenheit Ehre und Lob von den Menschen suchen. Der reiche Mann erhält von Abraham eine Belehrung über seine Qualen und über die Belohnung von Lazarus. Und Vater Abraham spricht jetzt ein sehr hochtheologisches Thema an. Es gibt zwischen dem Himmel und der Hölle einen unüberbrückbaren Abgrund. Es gibt keine Brücke oder irgendwie eine Möglichkeit, dieses Hindernis zu überwinden. Das bedeutet, es gibt keine Verbindung zwischen Gott und Satan, zwischen Christusgläubigen und ungläubige Menschen? Es gibt keine Verbindung zwischen Sünde und Heiligung. Und bei aller Liebe zu Menschen, hier ist Schluss. Hier ist ein Abgrund. Ein unüberbrückbarer Abgrund. Licht und Finsternis haben keine Gemeinschaft miteinander. Man kann sich noch so viel anstrengen und Ideen haben. Dieser Abgrund ist nicht zu überwinden oder zu umgehen. Für Kinder Gottes, die sich mit der Heiligen Schrift auskennen, ist das eine ernste Warnung. Zu Lebzeiten und der Zeit der Gnade ist es nur ein kleiner Schritt, seine widergöttliche Meinung zu verändern. Eines Tages ist der Schluss damit. Ein hartes Gericht, das gilt für alle Ewigkeit. Der ehemals reiche Mann hat eine zweite Bitte an Vater Abraham. Es ist eine soziale Bitte. Er denkt an seine Familie. Wir wissen nicht, ob er früher jemals an seine fünf Brüder gedacht hat. Wollt ihr etwas gut machen? Wir wissen es nicht. Er will nicht, dass sie an den Ort seiner Gemeinde kommen, für die er selbst in seinem Leben verantwortlich war. Das mag eine sehr edle Einstellung sein, aber seine Brüder waren wahrscheinlich auch sehr begütert. Und sie hatten die gleiche Gelegenheit wie er, ihr Leben auf Gott auszurichten. Sie hatten diese Chance verpasst. Abraham hat für seine fünf Brüder auch einen geistlichen väterlichen Rat. Ein Rat, der für die heutige Menschheit sehr wichtig ist. In unserer Zeit, neutestamentlich gesprochen, würde er sagen, sie haben das Wort Gottes. Es zeugt von Erlösung und Befreiung der Menschen aus der Macht Satans. Durch Jesus Christus, dem Erlöser, dem Retter. Jesus Christus gibt den Menschen Hoffnung und Perspektive. Das sollen sie lesen und studieren. Und er hat noch einen zweiten Rat. Es gibt Gemeinden, es gibt Kirchen, denen man sich anschließen kann. Dort wird ihnen das Wort Gottes erklärt. Es gibt für die suchenden Menschen unserer Zeit so viele Möglichkeiten, den Weg des Lebens zu finden. Aber die Menschen, die das nicht annehmen, ist eigentlich keine moderne Erscheinung dieser Zeit. Diese menschliche Art ist uralt. Wir lesen sie bereits zur Zeit Jesu und wir lesen sie auch bei den Menschen vor der Sintflut. Die Menschheit hat nichts gelernt. Und sie werden auch in der Zukunft nichts lernen. Was in unserer Zeit noch erschreckend ist, dass die Menschen, die in der Gemeinde aufwachsen, die dort belehrt wurden, dass sie dann die Gemeinde verlassen, wenn sie älter werden, selbstständiger werden. Hat die Gemeinde versagt? Wo ist das Vorbild und die Lehre der Gemeinde? Ist das zu schwach gewesen? Wir werden darauf keine Antwort bekommen so schnell. Aber es muss es doch irgendwie betroffen machen, dass die Macht und Größe Gottes so schwach rübergekommen ist. Abraham gibt den Rat, auf das Wort Gottes zu hören und nicht bloß den Platz in der Gemeinde einzunehmen. Wie wichtig ist das Hören, das Lernen, das Verstehen und das Handeln Gottes. Man hört oftmals heute keine Reaktion der Menschen auf dieses Reden Gottes in der Gemeinde. Der ehemals reiche Mann widerspricht Abraham. Das reicht einfach nicht. Es müsste jemand aus dem Totenreich kommen und ihm erzählen, wie das ist. Der moderne Mensch will heute immer mehr hören und erfahren. Er wendet sich oft mystischen, esoterischen und okkulten Praktiken zu. Und dabei überschreitet er die Grenze, die Gott ihnen gesetzt hat. Unser Jesus hat gesagt, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist und nicht der Toten. Die Lebenden haben im Totenreich nichts zu suchen und nichts zu forschen. Und das gilt auch heute noch. Das bekräftigt Abraham in seinem Schlusswort. Wer die Weisungen Gottes, die er durch seinen Evangelisten und Propheten nicht befolgt, der wird sich auch überzeugen lassen, wenn jemand aus dem Totenreich herüberkäme. Ende der Diskussion. Und damit ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Das gilt für die Zeit Jesu, das gilt für unsere Zeit und das wird so lange gelten, bis unser Herr Jesus einmal wiederkommt und wir werden ihn sehen. Die Gläubigen, Ungläubigen und auch die Juden. Dann werden alle Geheimnisse gelüftet. Dann werden den Menschen die Augen aufgehen. Denn wir haben es mit einem Lebendigen zu tun und nicht mit einem Toten, mit einem toten Götzen. Was hat uns dieses Gleiches heute zu sagen? Vielleicht, dass wir uns um unseren Nächsten kümmern sollen, der vielleicht Not hat. An ihn wird sich einmal auch unsere Zukunft entscheiden. Was führen wir für ein Leben? Hat Jesus Christus Raum in unserem Leben? Beherrscht er unser Leben? Oder beherrscht unser Leben uns? Er wird uns einmal danach fragen. Machen wir uns Gedanken über unsere Zukunft, über unser Ableben? Auf welcher Seite der Ewigkeit wollen wir einmal stehen? Wie stehst du zu deiner Familie? Bist du ein Zeugnis oder sind sie mir, uns ein Zeugnis? Wie stehen wir zum Wort Gottes? Hat es uns noch etwas zu sagen? Verstehen wir die Stimme Gottes? Bringt das Wort Gottes uns zur Umkehr oder zur Kurskorrektur? Wir leben heute noch im Zeitalter der Gnade. Dieses Zeitalter geht einmal zu Ende. Unser großer Gott stellt uns immer wieder vor Entscheidungen. Und es ist gut, auf diese Entscheidungen zu hören und danach zu sagen.